Ich weiß nicht, was euch in den Kopf kommt. Antje hat ja vorher gesagt, das Thema Buße, das Wort Buße, ist was, was in unseren christlichen Kreisen ja eher weniger vorkommt heutzutage. Vielleicht denkt man ans Mittelalter. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du dieses Wort Buße hörst. Was du da für Assoziationen hast. Ich musste denken an letzte Woche. Da sind wir zurückgefahren von dem Zukunftskongress in Willingen. Und im Auto sind wir vorbeigefahren an einer Hauswand und da hing so ein Plakat. Und da stand, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber von wegen, tut Buße, das Ende ist nah. So ungefähr. Und ich habe dann immer so komische Gefühle. Auf der einen Seite ist es irgendwie so ein Fremdschämen und auf der anderen Seite aber auch irgendwo so ein Zorn oder so eine Wut, weil ich denke, ja, Leute verbinden dann mit unserem Glauben solche Sachen, solche Plakate. Und gleichzeitig merke ich viel tiefer in mir drin, dieses Thema Buße, das passt irgendwie gar nicht in unsere Zeit. Das ist irgendwie ganz sperrig. Ich habe vor 2 Wochen über das Thema Fasten gesprochen und habe gesagt, das Fasten, das erstaunt mich immer wieder, wie präsent das in unserer heutigen Zeit ist. Auch bei Menschen, die mit dem Glauben oder mit Religion eigentlich gar nichts anfangen können. Beim Thema Buße sieht es anders aus. Das ist etwas, was gar nicht in unsere Zeit reinpasst, wo die Menschen nicht viel anfangen können. Und ich denke, es liegt auch daran, dass das Denken unserer Zeit von bestimmten Sätzen geprägt ist. Ein Satz ist zum Beispiel, jeder muss es selber wissen, wie es läuft. Oder jeder hat so seine eigene Wahrheit. Oder ein anderer Satz ist vielleicht noch, ja, ich denke, dass es falsch ist, was du machst, aber wenn es für dich richtig ist, dann ist es ja okay. Kein Wunder, dass das Thema Buße keine Rolle zu spielen scheint. Wer hat denn das Recht, mir etwas zu sagen? Ein Gott? Wieso sollte irgendjemand in mein Leben reinreden dürfen? Und ich glaube, auch für uns Christen gibt es solche Sätze, die es uns schwer machen, mit diesem Thema Buße überhaupt was anzufangen. Einer dieser Sätze ist zum Beispiel, ja, der liebe Gott hat mich nun mal so gemacht. Oder ein anderer Satz ist, ja, Gott ist doch die Liebe. Und dann macht jeder das, was er für der Liebe entsprechend hält. Wir sind gerade mitten in der Fastenzeit. Und das ist eine Zeit, die traditionell auch eine Zeit der Buße ist. In der katholischen Kirche wird das noch ein bisschen deutlicher. An Aschermittwoch, da bekommt jeder Gläubige in den Gottesdiensten so ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt von dem Pfarrer. Und dieses Aschekreuz soll ein Zeichen für die Reue und die Umkehr sein. Ein Zeichen, was die Gläubigen dann mit begleitet in diese Zeit bis Ostern hinein. Und was deutlich macht, die Zeit bis Ostern, die steht unter diesem Zeichen des Kreuzes, unter dem Zeichen des Leidens und des Sterben Jesu. Und die Gläubigen, die dieses Kreuz auf der Stirn tragen, sie sind mit hineingenommen in diesen Leidensweg Jesu, weil er stellvertretend für uns, die wir an den Glauben, diesen Weg gegangen ist. Es geht heute um das Thema Buße. Und das ist nicht nur ein Thema für die anderen, sondern es ist ein Thema, was ganz zentral eine Rolle spielt in unserem Glauben. Und ich lade euch ein, dieses Thema zu entdecken, denn es ist wie so ein Schlüssel zu einem tieferen und einem lebendigeren Verständnis von unserem Glauben. Was ist Buße überhaupt? Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dort gibt es immer wieder Menschen oder auch Gruppen von Menschen, die merken, dass sie sich so verhalten haben, dass ihre Beziehung zu Gott gestört ist. Und Buße bedeutet jetzt das menschliche Bemühen darum, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und Buße beginnt mit der Einsicht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Buße beginnt damit zu sehen, irgendwas stimmt hier nicht in dieser Beziehung zu Gott. Und dann, aus der Einsicht folgt die Reue. Dieses schmerzhafte Bedauern, zu sagen, wie konnte es nur so weit kommen? Ich bereue das, was ich getan habe. Ich bereue das, was geschehen ist. Und diese Einsicht und diese Reue führt dann letztendlich zu Umkehr, wenn wir in der Bibel schauen. Zu sagen, ich möchte mich abwenden von dem, was schiefgelaufen ist und möchte mich Gott wieder zuwenden, möchte das hinter mir lassen, was mich trennt vor Gott und wieder zu Gott kommen. Und das ist übrigens nicht nur etwas, was gilt für die Beziehung zu Gott, sondern für alle Beziehungen, in der wir leben. Wenn ich zum Beispiel einen Freund angelogen habe und merke, da ist eine Beziehung kaputt gegangen und ich möchte mich bemühen, dass diese Beziehung wieder gut wird, dann ist es genau das gleiche Raster. Es fängt an mit der Einsicht, ich habe etwas falsch gemacht. Mein Verhalten war nicht richtig. Es folgt die Reue zu sagen, es tut mir von Herzen leid. Und am Ende ist die Umkehr, wo ich sage, ja, ich möchte mich in Zukunft bemühen, bei der Wahrheit zu bleiben. Ich möchte mich darum bemühen, dass unsere Beziehung wieder gut ist. Das ist dieses Schema der Buße. Etwas, was vielleicht in unserem Glauben weit weg ist, aber was wir in unseren Beziehungen immer wieder erleben. Und im Alten Testament ist Buße auch verbunden mit äußerlichen Ritualen. Vor 2 Wochen haben wir über das Fasten geredet. Viele Leute fasten als Zeichen der Buße. Oder es heißt, dass Menschen ihre Kleider zerreißen als Ausdruck der Trauer. Oder dass sie sich in Sack und Asche hüllen, um ihre Buße deutlich zu machen. Etwas, was ja bis heute sprichwörtlich geworden ist. In Sack und Asche gehüllt sein. Und gleichzeitig gibt es, wie beim Fasten, auch zum Buße tun die Stimmen der Propheten im Alten Testament, die zum Beispiel in Joel 2, Vers 13 sagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, euren Gott. Und das wird deutlich, wie beim Fasten geht es auch beim Buße tun. Nicht um eine äußerliche Handlung, die ich nun mal so mache, sondern es geht ums Herz des Menschen, um seine ehrliche Einstellung und nicht um einen abgeleisteten Dienst, den er nun mal macht. Und das greift auch Johannes der Täufer auf an der Schwelle zum Neuen Testament, wo er deutlich macht, Menschen, die Buße tun, die müssen auch ein verändertes Verhalten davon tragen. Es funktioniert nicht, Buße zu tun, vor Gott zu kommen und dann gleich zu leben, wie davor auch. Und interessanterweise ist das Wort, was im Neuen Testament für Buße steht, eigentlich übersetzt mit Umkehren. Umkehre. Und davon redet auch Jesus immer wieder. Er ruft zur Umkehr. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das, was Jesus hier macht, das ist ein gewaltiger Anspruch, den er hat. Nämlich Jesus sagt, kehrt um von allen Dingen und folgt mir alleine nach. Jesus macht an anderen Stellen deutlich, dass er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin die Erfüllung, ich bin das Glück. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch, das Glück, die Wahrheit, die Erfüllung, das Leben ist nirgendwo anders zu finden, außer in Jesus. Nicht in anderen Göttern und nicht in uns Menschen. Und mit diesen Worten stellt sich Jesus gegen die Stimmen der damaligen wie der heutigen Zeit. Sie behaupten, dass das Leben woanders zu finden ist. Und damals wie heute stoßen diese Worte auf heftigen Widerstand. Wo Leute sagen, nein, das kann nicht sein, das ist doch intolerant, das ist doch Blödsinn, was er erzählt. Damals wie heute sorgen diese Worte für Gegenwind und dieser Anspruch, den Jesus hat, selbst Gott zu sein, der wird ihn am Ende ans Kreuz führen. Das ist das, auf was wir zugehen, wenn wir in Richtung Ostern gehen. Wisst ihr, Buße im Neuen Testament heißt, sich Jesus zuzuwenden. Buße seit Jesus heißt, sich Jesus zuzuwenden, umzukehren von den eigenen Wegen, von der Gottlosigkeit, dort, wo ich mich losgelöst habe von Gott, und sich wieder Jesus zuzuwenden. Und wir finden hier 2 unterschiedliche Arten der Buße. Zum einen diese ganz grundsätzliche Umkehr im Leben. Dort, wo Menschen Jesus erkennen und sagen, ja, ich möchte an diesen Jesus glauben und ich möchte ihn als Herr in meinem Leben anerkennen. Und dann gibt es noch die 2. Form der Buße, die wir in der Bibel finden. Das ist sozusagen die Buße für den täglichen Gebrauch. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, fragen sie ihn eines Tages, Jesus, sag uns doch mal, wie man betet. Und Jesus, er sagt ihnen einen Satz im Vater unser, Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, sollen sie beten. Vergib uns unsere Schuld. Und Jesus macht deutlich, zum christlichen Leben gehört nicht ein einmaliges Umkehren am Anfang und dann ist es in Ordnung. Sondern Jesus sagt, so sollt ihr beten. Zu eurem Leben als Christen gehört dieses ständige Zurückkommen zu Jesus, das ständige Umkehren, Jesus wirklich Herr des Lebens sein zu lassen. Nicht nur als Lippenbekenntnis zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr, sondern das immer wieder runterzubrechen und immer wieder Wahrheit werden zu lassen im eigenen Leben. Martin Luther hat in seiner allerersten These, die er vermutlich an die Schlosskirche in Wittenberg gehämmert hätte, formuliert, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hatte er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also wenn wir immer sagen, na, Buße ist was für die Katholiken, Martin Luther selbst hat es als seine allererste These formuliert. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, durch unsere Werke der Buße können wir uns Gottes Gnade am Ende erkaufen, sondern es geht darum, zurückzukommen zu dem Gott, der das Leben ist. Und zu sagen, ich möchte dich anerkennen als Herr über meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben unterstellen, weil ich davon ausgehe, weil ich darauf vertraue, dass bei dir echtes Leben zu finden ist. Jesus, er erzählt einmal eine Geschichte von einem jungen Mann. Und dieser junge Mann war sehr reich, er hatte eigentlich alles, was er wollte, hat viel gefeiert und gleichzeitig hat er immer gemacht, was er für richtig hielt. Seinem eigenen Kopf nachgegangen. So auch die Entscheidung damals zu sagen, ja, ich gehe weg von meinem Vater. Weil irgendeine Stimme sie ihm innerlich eingeflüstert hat, wenn du weggehst vom Vater, dann ist dein Leben besser. Das war die Lüge, mit der er gelebt hat in seinem Leben. Das Leben weg vom Vater ist besser als das Leben beim Vater. Und mit dieser Einstellung hat er gelebt, so lange, bis seine Lebenseinstellung zulasten seines Kontostands gegangen ist. Und plötzlich hatte er kein Geld mehr und mit keinem Geld auch keine Wohnung. Seine Freunde sind abgehauen und plötzlich auch seine Familie, die eh schon weg war. Er hatte gar nichts mehr. Das Einzige, was er noch hatte, war Hunger. Und weil er so hoch gelebt hat von seinem Lebensstandard, hat er gar nicht gemerkt, dass in dem Land, in dem er ist, eigentlich die wirtschaftliche Situation so angespannt ist, dass man nicht einfach so sich einen Job suchen kann. Und so fängt er an, sich Arbeit zu suchen und merkt, nein, er findet nichts, bis auf einen einzigen Job. Und das war ein Job, den er sich sonst nie freiwillig gesucht hätte, nämlich in der großen Schweinemastbetrieb zu arbeiten als Hirte. Und das war für ihn nicht nur schlimm, weil er sagt, na, das stinkt da und ist eine niedere Arbeit, sondern für ihn war es besonders schlimm, weil er als gläubiger Jude eigentlich mit diesen Schweinen als unreinen Tieren überhaupt keinen Kontakt haben durfte. Und plötzlich muss er Tag und Nacht mit diesen Schweinen verbringen. Und er sitzt dort am Tiefpunkt seines Lebens im Schweinestall. Allein, frustriert und wahrscheinlich auch verzweifelt. Wisst ihr, Jesus ruft alle Menschen zur Umkehr. Alle Menschen, die sich von ihm entfernt haben. Alle Menschen, die mit dieser Lüge im Leben leben, dass es irgendwo anders, weit weg vom Vater, besser ist. Er ruft die Menschen, denen es gut geht, aber er ruft auch die Menschen, die im Schweinestall ihres Lebens sitzen. Und leider braucht es manchmal erst diese Schweinestall-Erfahrungen, um zu merken, wie sehr der Vater fehlt. Die Geschichte von dem jungen Mann geht weiter. Denn als er in diesem Stall sitzt, da erinnert er sich. Er erinnert sich an jemanden, bei dem er eigentlich zufrieden war. Er erinnert sich an jemanden, wo er eigentlich Leben hatte, wo es ihm gut ging, auch wenn er es damals nicht so gesehen hat. Er erinnert sich aber auch an jemanden, den er bitter enttäuscht hat. Er erinnert sich an seinen Vater. Und in dem Schweinestall fasst dieser junge Mann einen Entschluss. Und er sagt, ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Auch wenn ich weiß, dass ich die Leute, die dort auf mich warten, bitter enttäuscht habe. Auch wenn ich weiß, dass es nie wieder so sein wird wie früher. Auch wenn ich weiß, dass ich mein Recht als Sohn verspielt habe. Ich möchte zu meinem Vater. Vielleicht kann ich für ihn arbeiten als ein Knecht. Hauptsache, ich bin nah bei meinem Vater. Dieser Weg nach Hause ist kein leichter Weg. Und wisst ihr, der Weg der Buße ist auch kein leichter Weg. Ich glaube, wir sind heute schnell bei dem lieben Gott, der uns vergibt. Und dann wird Buße zu so einem runtergeleierten, ja, und vergib mir auch noch meine Schuld, was man so einschiebt ins Gebet. Ich glaube, wir übersehen oft heutzutage, was es Gott gekostet hat, uns zu vergeben. Wenn wir mit der Einstellung leben, dass Sünde am Ende halb so wild ist, dann wird es plötzlich auch ganz unverständlich, warum Jesus überhaupt sterben musste. Dann wird Gnade billig, so wie Bonhoeffer es gesagt hat. Und dann wird Gott auch belanglos. Wisst ihr, Buße ist schwer. Dieser Weg zurück ist schwer. Weil ich mich mit meiner Schuld einem heiligen Gott nahe. Und ich weiß, dass ich keinen Platz in seinem Haus verdient habe. Weil ich mit meinem Leben anklopfe an Gottes Tür. Und weiß, dass ich kein Anrecht darauf habe, dass er mir auch die Tür aufmacht. Wer umkehrt zu Gott, der muss das erst erleben. Der muss erst diesen schweren Weg erleben. So macht das auch dieser Mann in der Geschichte von Jesus. Er macht sich auf den Weg nach Hause. Und er kommt in Sichtweise zum Haus und als er den Blick hebt, sieht er den Vater, wie er kommt und er rennt auf ihn zu. Ihr müsst euch vorstellen, ein alter, ehrwürdiger Mann, der rannte nicht einfach so. Das war verpönt damals. Aber sein Vater rennt auf ihn zu. Ich weiß nicht, was ihm damals durch den Kopf geschossen ist. Wahrscheinlich ein bisschen Angst. Fragen, was macht jetzt mein Vater? Aber was ihm bestimmt nicht durch den Kopf geschossen ist, das ist, was dann passiert. Nämlich sein Vater rennt auf ihn zu, hat Tränen in den Augen und wirft sich seinem stinkenden und zerfledderten Sohn um den Hals und küsst ihn auf sein dreckiges Gesicht. Und der Sohn, er sagt nur, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Und der Vater geht überhaupt nicht drauf ein, was der Sohn sagt. Sondern er sagt, lasst ihm frische Kleider bringen. Macht ihm ein Gastmahl, ein Festmahl für diesen abgemagerten Sohn. Er sagt, dass mein Sohn, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Diese Geschichte steht in Lukas 15, wenn Sie nochmal nachlesen möchte. Mein Sohn wurde wiedergefunden. Wisst ihr, Buße ist nicht das Eingesperrtwerden, sondern es ist der Ausbruch in die Freiheit hinein. Wisst ihr, beim Reden über Buße geht es nicht darum, den Menschen künstlich einzureden, wie schlecht sie sind, so lange, bis sie es irgendwann selber glauben. Sondern es geht darum, uns vor Augen zu führen, wo leben wir in der Trennung von dem Vater, von dem Leben. Wo glauben wir dieser Lüge, dass es uns woanders besser geht als zu Hause beim Vater? Römer 2, Vers 4 formuliert es Paulus so: Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will. Buße ist schwer, aber Buße ist befreiend. Umkehr bedeutet, das Leben zu finden, auch wenn dieser Weg dorthin manchmal durchaus schwer und entbehrlich sein kann. Aber erst aus dieser Buße heraus können wir neu über die Gnade Gottes staunen. Erst wenn ich mir eingestehe, dass meine Kleider stinken, dass meine Vergangenheit verkorkst wird, dann kann ich neu staunen darüber, dass Gott seine Arme nicht vor mir verschließt, sondern mich in den Arm nimmt. Wenn ich wissen will, wo ich gerade bin, wo ich stehe, dann ist es heute ganz einfach. Dann hole ich mein Handy raus und schalte meine Ortungsdienste ein und dann zeigt es mir auf der Landkarte so einen kleinen blauen Punkt an und ich merke, ja, ich bin gerade in der Stadt Wissing. Ich möchte euch Mut machen, im Glauben immer mal wieder die Ortungsdienste einzuschalten und danach zu fragen, wo stehe ich eigentlich in meinem Glauben? Ganz nah beim Vater? Oder habe ich mich innerlich oder äußerlich bewusst oder vielleicht unbewusst entfernt von meinem Vater? So ein Ortungsdienst kann zum Beispiel andere Christen sein. Weißt du, ob du das schon mal gemacht hast, jemand anders zu fragen, was er denn glaubt, wie Gott über eine Sache in deinem Leben denkt? Oder dürfen deine Bekannten, deine Freunde, nicht jedermann, aber deine Freunde hineinreden in dein Leben? Dürfen sie dir sagen, wie sie denken? Hast du Leute schon mal ermutigt dazu, dass sie sich auf Dinge hinweisen, was sie sehen und du nicht siehst? Und in erster Linie ist so ein Ortungssystem natürlich die Bibel. Wenn du nicht weißt, wo dieser Schalter ist in der Bibel, möchtest du dir Mut machen, zum Beispiel mal Offenbarung 2 und 3 zu lesen. Dort stehen 7 kurze Texte, die Johannes im Auftrag Gottes an Gemeinden in Kleinasien schreibt. Und immer wieder ruft er darin die Menschen zur Buße auf. Und ich möchte euch Mut machen, mal diese Texte mitzunehmen in die neue Woche. 7 Texte für jeden Tag ein und ihn zu lesen und dann diese Frage zu stellen und mit in den Tag zu nehmen. Wo stehe ich eigentlich an dieser Stelle? An dem, was der Text dort anspricht. Nehmt euch mal einen Text mit in einem Tag und fragt, wo stehe ich da? Was will mir Gott dadurch zeigen? Und interessanterweise ist nur in 5 von den 7 Texten von Buße die Rede. Und es zeigt auch, Buße ist nicht immer dran. Nicht in jeder Lebenssituation ist es dran, umzukehren. Aber es ist immer mal wieder dran, zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo stehe ich und wo steht der Vater? Und wenn du merkst, an manchen Stellen habe ich mich entfernt von Jesus, dann bring diese Dinge vor Gott im Gebet. Manchmal kann es helfen, in den Psalmen Worte zu finden, die andere Leute formuliert haben und die wir uns zu eigen machen dürfen. Psalm 51 zum Beispiel lädt ein, unsere Schuld vor Gott zu bringen, abzuladen. Mit Worten, die vorformuliert sind, dort wo wir vielleicht keine eigenen Worte haben oder finden. Manchmal hilft es auch, sich äußere Zeichen zu nehmen, um diese innere Umkehr deutlich zu machen. Zum Beispiel das Fasten. Oder manchmal ist es auch was ganz Natürliches. In Matthäus 26 wird berichtet, dass Petrus anfängt zu weinen, als er merkt, er hat Jesus dreimal verleugnet. Und aus der Reue folgt dann die Umkehr. Zu sagen, ich möchte das ablegen, was mich hindert, zum Vater zu kommen. Ich möchte diese Trennung überwinden. Ich möchte heimkehren zu meinem Gott. Ich möchte das falsche Verhalten, falsche Ideale, falsche Vorstellungen hinter mir lassen, die mich fernhalten von dem liebenden Vater. Am Anfang des Lebens steht die Umkehr hin zu Jesus, am Anfang des christlichen Lebens, am Anfang des Glaubens. Und gleichzeitig ist das Leben als Christ ein immer wieder neues Zurückkommen zu Jesus, zu diesem Vater. Und wie beides zusammenhängt, wird schön deutlich in der Taufe und dem Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern werden. Taufe ist dieses zugesprochen Kommen, Bekommen. Gott hat dich mit hineingenommen in sein Leben und sein Sterben. Und durch Jesus hast du neues Leben. Taufe ist einmalig. Dieses neue Leben durch Jesus nimmt dir niemand weg. Und gleichzeitig hat Jesus das Abendmahl eingesetzt als ein immer wieder neues Erinnern an das, was in der Taufe geschehen ist. Ein immer wieder neues Bewusstwerden und ein immer wieder neues Ausrichten darauf, was es bedeutet, dass Jesus Herr im eigenen Leben ist. Luther hat formuliert, Buße ist Umkehren in Gottes offene Arme. Buße ist Umkehren in Gottes offene Arme. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo jeder diese Frage formulieren kann fürs eigene Leben. Wo stehe ich gerade? Wo stehe ich und wo steht der Vater? Und dann wollen wir gleich miteinander Abendmahl feiern und beladen und beschmutzt zu diesem Gott kommen, mit den Dingen in seine offenen und liebenden Arme laufen.